Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Wir beschäftigen uns heute mit The Entertainment, dem zweiten Studioalbum der irischen Alternative-Rock-Formation The Clockworks. Ebenfalls aus Irland stammen die Cardinals mit ihrem neuen Album Masquerade, das sich eher so zwischen Artpop und Indie bewegt. Danach diskutieren wir ein bisschen über das Spannungsfeld von Muße und Lehre. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es anschließend noch ein Keller 1842 aus der Privatbrauerei Barre zu verkosten. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit The Clockworks und The Entertainment. The Clockworks ist eine irische Indie-Post-Punk-Band zunächst einmal, die 2019 nach London gegangen sind, aber eigentlich aus Galway kommen und daher kennen sich die Leute auch größtenteils, also die Menschen dieser Band. Die wurden nämlich schon in 2010er Jahren gegründet und entdeckt wurde diese Band, nachdem Gitarrist Connolly, dem Labelchef von Creation Records, Alan McGee, einfach eine Instagram-Nachricht geschickt hat und zack, 3 Wochen später war er schon bei ihren Proben und war hingerissen und so begeistert, dass sie einen Plattenvertrag bekommen haben. Das aktuelle Album nun ist so eine Art ja, Großstadtreflexion, weil man wohnt ja jetzt in London mittlerweile. Also Menschen, die versuchen im modernen Leben eine und ihre Rolle zu finden. Es ist das zweite Album der Band. Das Album erscheint heute, also wenn ihr diese Sendung zum Zeitpunkt des Erscheinens hört, am 27. März 2026. Ja, das ist doch mal wieder Musik, also ist doch unser Ballpark eigentlich, ne? Das ist doch eigentlich Indie, Schmindy, Fancy Schmancy, Rutten Tutten, Yippie Yippie, Yay Yay Musik. Und dann auch noch aus Irland.
Auf jeden Fall und mit so einer tollen Stimme. Also da muss ich sagen, das hat mich ja sofort mitgenommen. Auch die Gitarren oder überhaupt die Klänge, das ist so ein sehr breiter, großer Klang. Fand ich ganz spannend und trotzdem klingt es aber ganz eindeutig auch trotzdem noch nach Indie. Also ja, da war ich direkt dabei vom ersten Sound. Es gibt manchmal so Alben, wo einfach direkt in den ersten Sekunden sich schon entscheidet, ob ich diesen Klang mag. Und das war bei The Entertainment definitiv für mich auch schon der Fall. Dann haben sie natürlich auch noch ein, also fast schon theatralisches, aber sehr, sehr gutes Songwriting, das mir gefallen hat. Also einfach die Struktur der Songs auch. Spannend, weil es immer wieder mal intim wird, mal sehr, sehr klimaktisch. Ist das ein Wort? Ich glaube schon. Sie spielen halt immer so mit diesem Groß und Klein, mit diesem Nah und Weit und das macht sehr viel Spaß. Und das alles in einer Verpackung, die finde ich auch einfach angenehm zu hören ist. Also das hört sich einfach gut. Wenn man bewusst hinhört, kriegt man eine Menge cooler Songs, interessante Lyrics, gute Gitarren, tolle Produktion. Und wenn man nicht so genau hinhört, ist das einfach so ein netter Indie-Song im Hintergrund. Also das funktioniert einfach und will einem nicht wehtun, ist aber auch in keiner Weise langweilig. Und ja, worum es geht, ist auch eigentlich gar nicht langweilig. Sie singen über Isolation, über Sehnsucht nach Verbundenheit und auch so ein bisschen über die ja, moderne Unterhaltungskultur. Und ich glaube, da sind Themen dabei einfach, die uns alle betreffen, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, denen man mitfühlen kann. Und das funktioniert. Kann ich echt nicht anders sagen. Also hat mir wirklich gut gefallen. The Clockworks hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt, vorher. Da sind sie aber definitiv jetzt gelandet und werden sie auch erstmal bleiben.
Ja, wir haben ja quasi heute unseren irischen Abend oder für euch auch morgen oder Mittag oder was auch immer. Ja. Hier in diesem Fall gibt es also erstmal ein bisschen Post-Punk und Indie-Rock und Garage-Rock und wir hören so ein bisschen Einflüsse von The Smiths und Arctic Monkeys und Libertines und Strokes, aber auch ein bisschen My Bloody Valentine und ein bisschen Travis, eine Schippe Joy Division und die Band selbst bezeichnet ihren Stil als die Punk-Rock-Version von The Streets. Okay. In diesem Fall aber mit so ein paar elektronischen Elementen angereichert, die kommen nämlich auch noch dazu. Das Album ist musikalisch wohl breiter aufgestellt als seine Vorgänger und ich habe da mal so ein bisschen reingehört und das stimmt auch, man ist also wesentlich breiter aufgestellt. Das ist im Grunde genommen, muss man ganz ehrlich sagen, zum größten Teil ganz zauberhafter Indie-Pop. Die Songs beschäftigen sich mit gesellschaftlichem Wandel, mit digitaler Interaktion, mit Isolation, Einsamkeit und natürlich auch mit den Bedürfnissen nach Verbindung in einer modernen und natürlich auch oft entfremdeten Welt. Also sind wir wieder bei Camus. Wie so oft. Wir haben es mit tollen Melodien zu tun. Die Produktion ist wirklich super, ist toll produziert. Übrigens von der Band selbst, auch ganz spannend. Ist auch nicht so oft, dass das funktioniert. In diesem Fall hat es echt gut funktioniert. Ja, man hört natürlich die 80er hier wieder mitlaufen. Wir hören Melodien, die vor Melancholie nur so strotzen. Und das ist natürlich was für mich, ne? Da bin ich ja wieder zu Hause. Also wir hören hier eine ganze Schaufel Noir auch. Also meist düstere, melancholische und atmosphärische Klänge. An Selbstbewusstsein mangelt es auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Man ist fest davon überzeugt, dass man eine große und bekannte Band werden wird. Die Stimme ist super. Also, hast du ja schon gesagt, es ist ein ganz wunderbar zu hörendes Album. Das ist, was es ist. Ja, wie schon gesagt, ist dieses Album ja dann, wenn ihr diese Sendung zum Zeitpunkt des Erscheinens hört, heute erschienen, also am 27. März 2026. Und das bedeutet natürlich auch, dass es in diesem Jahr erschienen ist. Und das wiederum bedeutet, dass es von uns bewertet werden darf und soll auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, die Auswahl war nicht leicht. Aber ich war so begeistert, dass das Ganze einen Rent bekommt. Und ich mir das mal anschaue, wie das sich bis Ende des Jahres noch so hören lässt.
Ja, ich gebe diesem Album ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft. Weil ich fand das auch echt cool. Ich fand es auch toll. Aber das ist in diesem Jahr, wird es schwierig. Also das wird ein schwieriges Jahr für uns alle. Also im positiven Sinne.
Ja, da werden wieder diverse Taschenrechner gegen die Wand fliegen.
Auf jeden Fall.
Berechnen unseres Album des Jahres.
Also da wird auch nicht nur eine Excel-Tabelle ausreichen diesmal. Da bin ich mir sicher. Da wird wieder quer und über und runter und hoch gerechnet. Und ach, hör mal auf. Ganze Formeln werden da erstellt werden müssen. Und je, oh je.
Na gut. Wir müssen schon mal die Hexenkessel rausholen, die Froschbeine vorbereiten. Oder was braucht man so für Zauber? Tränke, ich weiß es nicht.
Ja, all möglichen
Kram. Ich glaube, mit Wissenschaft kommen wir da nicht weiter.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also, wir haben gehört The Entertainment von The Clockworks und es gab eine Rent von Jenny und ein sehr schnelles Läuft von mir.
Damit kommen wir weiterhin in Irland zu den Cardinals. Die Iren haben so ein bisschen auch ihre Bandnamen, also nicht nur die beiden, sondern das passt auch ganz gut, hört man öfter. Der Plural. Die Cardinals sind eine der laut der Fachpresse aufregendsten Neuentdeckungen der irischen Musikszene der letzten Jahre. Ganz relativ frisch auch noch. Ein Sextett, 6 Bandmitglieder und haben sich so einen Namen gemacht mit Shoegaze, mit irischem Folk und mit Postpunk. Das ist schon mal eine Mischung, die man erstmal hinbekommen muss. Angeführt von Frontman Ian Manning. Und ja, auch sie können Melancholie. Wie hat dir das Album gefallen im Vergleich?
Ja, also ich muss erst mal sagen, was da doch alles für spannende Sachen aus Irland kommen, ne? So in den letzten Jahren und auch jetzt wieder. Das ist schon irre. Und ja, schon wieder Indie. Also nochmal das Ganze natürlich ein bisschen anders, finde ich schon mal wieder cool. Und da wir in Irland sind, kommt natürlich auch noch eine Schippe Irish Folk dazu. Erinnert immer mal so ein bisschen an The Pogues, mich jedenfalls, aber auch Shoegaze ist da mit drin. Natürlich der gute alte Rock und eine Prise Punk. Und so kommt hier weder die Romantik zu kurz, natürlich nicht. Und es mangelt auch nicht an heiligen Bildern, denn wir erinnern uns, wir sind in Irland und Irland ist ja immer noch recht katholisch und das will natürlich auch verarbeitet werden. Und da haben die Menschen dann natürlich auch die entsprechenden Bilder zur Hand. Es sind emotionale Songs, die auch immer mal wieder zynisch werden können oder einfach von einer unfassbaren Unzufriedenheit durchzogen sind und dann wieder eher verletzlich klingen. Man fühlt sich so ein bisschen an den jungen Morrissey erinnert.
Ja,
was das Schimpfen
wirklich
angeht.
Ne? Ja.
Außerdem haben wir es hier ganz klar mit einer Bar, mit einer A- und einer B-Seite zu tun. Die erste Seite, also ich bleibe jetzt mal bei diesem Vinyl-Vergleich, die ist ja eher lebhaft, da geht es schon ganz schön nach vorn. Und die zweite Seite, die ist ja ein bisschen ruhiger. Man könnte sagen, die zweite Hälfte des Albums oder wie auch immer, das ist dann so ein bisschen nicht mehr ganz so viel Upbeat. Ich habe übrigens in Vorbereitung auf diese Sendung herausgefunden, dass es wohl eine gemeinsame Liebe der Band zu Vinyl gibt. was ich ganz witzig finde, und da macht das Ganze noch mehr Sinn mit der A- und B-Seite. Vielleicht hat man sich da wirklich Gedanken gemacht und die A-Seite ein bisschen, ja, und so ein bisschen fetziger gemacht und die B-Seite so ein klein bisschen ruhiger gemacht. Gerade das letzte, der letzte Song ist dann ja wirklich ruhiger. Mir gefällt übrigens auch die Produktion. Das ist ja alles so ein bisschen rough. Das passt sehr gut zu dieser Band. Ja, gefällt mir. Ist ja ein Debütalbum. Schick.
Da kann ich mich nur anschließen. Wie, sie haben eigentlich viele Dinge gemeinsam, die beiden Alben, die wir heute besprechen, auf dem Papier. Und doch klingen sie extrem unterschiedlich. Ja. Also wirklich, die Cardinals, du hast schon gesagt, eher rau produziert, eher roh, und ich hatte mir notiert, irgendwie organisch. Also ich finde, das ist sehr, sehr nah dran, nicht so schön hingestellt, wie das bei The Entertainment der Fall ist. Die ja viel, viel breiter und viel größer damit umgehen. Mhm. Hier sind wir ein bisschen nahbarer, ein bisschen roher. Und ich finde, so trauen sich die Cardinals auch, ihre Melodien ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen und immer wieder so einzelne Aspekte hervorzuheben, statt ein großes, tolles Gesamtbild zu bauen. Hat mir gut gefallen, auf eine ganz andere Art und Weise. Und gibt natürlich auch so eine gewisse Authentizität. Und damit möchte ich nicht sagen, dass, The Clockworks nicht authentisch klingen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht so Kleinstadt nahbar eben, ne? Also die Cardinals sind wirklich, die sitzen neben dir und erzählen dir ihre Probleme. Das ist wirklich eine ganz andere Perspektive hier.
Ja, kann natürlich daran liegen, dass die Clockworks natürlich jetzt mittlerweile auch in London zugegen sind und so Sachen. Mhm. Vielleicht ist es das.
Ja, genau. Es ist irgendwie polierter, ne? Es ist, also auch wieder auf eine gute, positive Art und Weise, aber wirklich anders. Und beides hat mich aber durchaus überzeugt. Die Cardinals hier mit Masquerade, nicht nur durch die Assoziation mit dem Titel Masquerade, der bei mir irgendwie gleich immer so ein bisschen was Barockes oder zumindest Renaissanceiges auslöst, irgendwas Älteres. Ich fand auch, dass das alles ein bisschen von der Struktur, ich kam nicht wirklich auf die richtigen Worte, aber es ist ein bisschen kantiger, es will irgendwie mehr von uns. Und auch das ist wieder sehr positiv. Weniger leicht zu hören als vielleicht The Clockworks, aber definitiv auch spannender Indie und eine Band, die ich ebenfalls weiter beobachten möchte. Auch dieses Album ist im Jahre 2026 erschienen. Das heißt, wir bewerten es auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, auch dieses Album bekommt von mir ein ebenso schnelles Läuft wie das Album von The Clockworks.
Da schließe ich mich diesmal an. Ein schnelles Läuft, weil tolles Album. Punkt. Ist so. Also, das Album Masquerade von den Cardinals bekam ein sehr schnelles Läuft von Thorsten und ein sehr schnelles Läuft von mir.
So.
Und damit kommen wir zu unserer kleinen philosophischen Diskussion. Mhm. Und zwar heute über Muße und Lehre.
Ja.
Ist das schon ein Gegensatz oder?
Ja, oder wie Friedrich Schmerz sagen würde, Teilzeitjob. Ne?
Lifestyle.
So nämlich. Ja. Nein, also zunächst einmal. Also fangen wir mal mit Muße an. Was ist das überhaupt? Muße. Muße ist ja eigentlich so ein bisschen, ja, also ja, heute würde man vielleicht sogar fast schon sagen, entweder prokrastinieren oder man würde sagen faul sein oder sowas halt.
Wie schade.
Ja, ne? Ja, weil in der Antike war das ganz anders. Da galt Muße nämlich nicht als Luxus, sondern als Bedingung für Philosophie. Bei Aristoteles zum Beispiel.
Ja. Ein Ideal, also Selbstbildung. Ja,
absolut. Ne? Da findet sich diese berühmte Idee, dass Philosophie aus der Skole hervorgeht. Und jetzt Achtung, liebe SchülerInnen, herhören. Das ist nämlich das griechische Wort für freie Zeit, aus der dann später das Wort Schule entstanden ist. Könnt ihr also eurem Lehrer mal um die Ohren hauen oder eurer Lehrerin mal gucken, wie die reagieren. Ja, das bedeutet also, für Aristoteles ist das Ganze eine Zeit ohne unmittelbaren Zweck. Würde ich dem Lehrer jetzt nicht erzählen, das glaube ich, da reagieren die vielleicht ein bisschen empfindlich. Oder auch Freiheit vom Zwang der Arbeit, Raum für Betrachtung und Denken, nicht? Philosophie entsteht ja paradoxerweise nicht aus Aktivität, sondern aus dem Gegenteil eigentlich. Das ist ja das Spannende. Und das gibt dann so eine positive Lehre erstmal so. Das ist ja auch in vielen spirituellen Geschichten ganz wichtig so. Lehre ist kein Mangel, sondern eine Möglichkeit. Vielleicht könnte man Lehre auch als Langeweile bezeichnen heute. So, ne? So diese ganzen mittelalterlichen Mystiker wie Meister Eckhart, das ist ein Begriff vielleicht, bei dem einen oder der anderen, spricht etwa davon, dass der Mensch leer werden müsse. Kennen wir von Yoda vielleicht. So ein bisschen, ne? Von all deinen Gedanken mach dich frei und so. Damit etwas Neues entstehen kann, damit Platz für was Neues ist und so weiter und so fort. Also Lehre als Offenheit, also mit zwei E jetzt, ne? Oder als Raum für Wahrnehmung, als Befreiung vom eigenen Ego. Das hört sich so ein bisschen nach wie heißt es, asiatischen Geschichten an, so, ne? Also Buddhismus und solche Geschichten, genau. Also Lehre ist hier nicht Nihilismus, sondern Potenzial. Und die Muße ist natürlich auch, da sind wir wieder bei Camus, im Grunde genommen Revolte gegen diese Leistungsgesellschaft, in der wir ja zurzeit leben.
Absolut. Widerstand gegen die totale Ökonomisierung, dass alles einen Zweck haben muss. Ja.
Absolut. Ne? Was ihn ja sowieso immer genervt hat, dass alles immer einen Zweck haben. Warum eigentlich? Warum können wir nicht einfach mal akzeptieren, dass auch Dinge einfach da sind? So. Und das ist natürlich, in der Moderne hat sich das komplett geändert, wie so viele Dinge sich in der Moderne ja so geändert haben. Es gibt ein Essay, das heißt Muße und Kult, das ist von Joseph Pieper. Und da ist es so, dass eine Gesellschaft, die nur Arbeit kennt, sagt er in diesem Essay, eigentlich ihre geistige Grundlage verliert. Und seine Gedanken, die er da so hat, wer nur arbeitet, verliert die Fähigkeit zur Kontemplation, also zum Beobachten, zum Nichtstun, zum Betrachten. Ohne Muße verschwindet jegliche Art von Kultur. Und daher ist für Pieper Muße auch eine Form geistiger Freiheit. Ganz schöne Idee eigentlich, nicht wahr? Und damit sind wir natürlich wieder schön bei Camus, ne? Dieses Gefühl des Absurden, der Mensch sucht Sinn, aber die Welt will nicht, ne? Sie antwortet nicht, sie sagt ja nicht mal nein, kennen wir alles schon. Und interessant dabei ist, dass natürlich diese Lehre, wenn man sie jetzt ein bisschen moderner sieht, kann auch verzweifeln lassen. Also sagen wir mal, Langeweile kann einem auch verzweifeln lassen, aber sie kann eben auch Freiheiten öffnen. Und die berühmte Konsequenz, die Camus daraus zieht, aus dieser Lehre oder auch Leerstelle, Hans, nicht Blumenfeld, wie heißt es denn? Blumenfeld ist die Band. Wie heißt er denn? Ja, irgendwas mit Blumen auf jeden Fall. Tja, da war es weg, das Hirn.
Das kenne ich, Hans. Es gibt ein Hans Blumenberg, das Hirn.
Ja, Blumenberg, genau.
Die meinst du?
Ah, okay. Ja, genau. Hans Blumenberg war das nämlich, der nannte das Ganze die Leerstelle, diese leere Leerstelle oder auch das Absurde, wie Camus das dann ja nannte, das kann Leute verzweifeln lassen, aber das kann auch Freiheiten öffnen, wenn du akzeptierst, dass auch mal einfach nichts sein kann. Ja, also dass man nicht immer nach allem suchen muss, also nach dem Sinn des Lebens. Man kann ja gerne nach dem Sinn im Leben suchen. Ja, das ist ja kein Problem. Für die meisten Leute ist der Sinn im Leben überhaupt kein Problem. Für den meisten Leuten reicht es, die Milch am Überkochen zu hindern oder das Gutachten zu Ende zu schreiben oder die wichtige Operation zu Ende zu führen oder was weiß ich. Für andere Leute ist es die Musik, für wiederum andere Leute sind es die eigenen Kinder meinetwegen oder überhaupt vielleicht junge Menschen oder whatever. Ja, also es gibt ja viele Sinne im Leben, die man so sich suchen kann, aber der Sinn des Lebens, der muss ja gar nicht immer da sein. Warum? Ja. Warum diese Frage, die Heidegger ja gestellt hat, warum ist eigentlich irgendwas und nicht nichts, ist doch eigentlich völlig egal, warum. Das ist ja das, was Camus damit sagen will. Camus will ja einfach nur sagen, Leute, lasst es doch. Also wenn wir davon ausgehen, dass es nichts Transzendentes gibt, dann hat das Leben, also da gibt es keinen Sinn des Lebens. Weil niemand dafür verantwortlich ist, außer Naturphänomene. So. Und das ist doch okay. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also, ja,
für uns ist das okay.
Ja, für viele Leute natürlich nicht, das stimmt. Weil der Mensch will natürlich unbedingt, wie als wenn du sowas baust, ne? Du baust irgendetwas und da weißt du ja auch, das hat einen Anfang und ein Ende. Und das hat Menschen immer wieder beschäftigt. Und deswegen gibt es ja auch diese Letztbegründungen immer. Bei Hegel und bei Marx und so weiter und so fort. Deswegen gibt es auch den Determinismus. Nicht? Das ist schwierig. Menschen haben große Schwierigkeiten damit, dass sie Dinge nicht erklären können, dass alles auf Naturphänomenen so beruht und dass man damit leben muss, dass es einen, oder kann, darf, dass es einen Sinn des Lebens nicht unbedingt geben muss. Und dass man damit, dass es eine unheimliche Befreiung sein kann.
Ganz genau. Ich glaube, das ist ein relativ universales Prinzip, diese Lehre als Grundlage für Freiheit. Und ich würde auch sagen, als Bedingung eigentlich für Freiheit und im nächsten Schritt als Bedingung für Kreativität, also oder für unser eigenes Schaffen, ne, um das im Wortsinn zu nehmen. Denn da, wo ich mich unbedingt festlegen will, da lasse ich mich ja auch anketten. Also ne, nicht, dass es keine Fakten gibt, die gibt es, an die dürfen wir uns gerne ketten. Aber da, wo wir keine haben, ist es eine absolute Freiheit, diese Lehre auszuhalten. Ich finde, wir sollten das auch viel mehr, deswegen müssen wir Camus wieder lesen, viel mehr aushalten, lernen.
Ja.
Ganz wichtige Sache. Und um zurück zu Lehre und Muße zu kommen, ich finde, das Wort Lehre ist für mich immer so ein bisschen mehr, ein bisschen eher in Richtung Betäubung oder in Richtung Nichts, aber ja, wenn es dann in Richtung gutes Nichts geht, in Richtung sich die Gedanken ziehen lassen, kreativ sein können, freigestalten, dann ist das Wort Muße eine sehr gute Beschreibung. Und wo wir schon bei Essays über die Muße waren, lustigerweise gibt es zum Beispiel von Seneca auch einen, oder damals hätte man noch nicht Essay gesagt, heißt er tatsächlich auch über die Muße, Deotio. Und er argumentiert im Grunde genau das Gleiche, nämlich dass der Weise, das ist ja für ihn immer so das Idealbild, sich zurückziehen muss in die Muße, um dann wiederum dem Ganzen, und damit meint er dann in der Regel der Menschheit, der Welt, besser dienen zu können. Also Muße ist halt nicht nichts, ist auch nicht einfach nur ausruhen, sondern ist für ihn wirklich die höchste Form geistiger Tätigkeit, ne? Den Gedanken nachzugehen, Dinge zu Ende zu denken, kreativ zu sein und wirklich und weise zu werden. Also ja, dass diese Bedingung, Muße zu haben, um so groß denken zu können,
genau,
halte ich aus eigener Erfahrung teilweise, nicht, dass ich besonders weise wäre, aber ich glaube, wir merken gerade die, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Absenz, gibt es das auf Deutsch? Wir merken die Abwesenheit von Muße in unserem Alltag. Viel diskutiert durch all die vielen Geräte, durch die Aufmerksamkeitsökonomie, durch alles, um das wir uns täglich kümmern müssen. Und wie sehr das Kreativität einschränkt, wie sehr das Freiheit einschränken kann und wie sehr uns das vom eigentlichen Denken, vom freien Denken und Schaffen, geistigen Schaffen abhält. Mhm. Das ist schade. Wir produzieren immer mehr Content und immer weniger neue Gedanken dadurch.
Ja, und wir müssen mal überlegen, dass zum Beispiel Immanuel Kant über 40 Jahre lang rumgemust hat.
Genau. Ne? Einfach nur, und was hat er, einer der wichtigsten Gedanken über, oder nicht nur eine, mehrere der wichtigsten Gedanken der westlichen Welt hervorgebracht.
Also das ist doch mal was. Ne? Und deswegen, für Hannah Arendt ist Denken braucht Unterbrechung. Also für Hannah Arendt entsteht Denken gerade dort, wo der Strom der Tätigkeit unterbrochen wird. Also wieder.
Ja, und ohne genauso. Zweck, ne? Also ohne Zweck einfach denken.
Ja. Genau. Also das Denken selbst entsteht oft im Rückzug, wenn man aus dem Tun heraustritt. Und darum sieht sie halt in der modernen Welt ein Problem, nämlich wenn der Mensch nur noch beschäftigt ist, also wenn Menschen nur noch beschäftigt sind, dann verlieren sie natürlich die Fähigkeit zur Reflexion. Denn das Denken beginnt dort, wo der Mensch innehält. Also genau das Gleiche wieder. Ne? Muße ist bei Arendt also der Raum, in dem Urteilskraft überhaupt erstmal entstehen kann. Also man braucht überhaupt erstmal die Zeit zum Denken. Ja, und Denken ist ja nicht Nichtstun. Und selbst wenn, das Nichtstun führt dann ja wieder zum Denken. Und so weiter und so fort. Ja, und für Camus ist natürlich die Lehre stärker eine Erfahrung des modernen Menschen, ne, die wir so kennen, diese Lehre, so ein bisschen dieses Absurde eben, der Mensch sucht Sinn und so weiter und so fort, die Welt bleibt stumm, haben wir gerade schon gesagt. Und dieses Schweigen der Welt erzeugt bei vielen Menschen natürlich eine existenzielle Belastung und eine existenzielle Leere. Das belastet die Menschen dann. Ne? Und für Camus ist es aber wichtig, dass daraus keine Resignation folgt, sondern eben nicht Flucht, nicht Hoffnung auf irgendeinen metaphysischen Sinn, sondern bewusst leben trotz der Sinnlehre. Und deswegen endet ja auch dieses ganze Buch, man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Das heißt also, bei Camus wird diese Lehre, die für viele Menschen so belastend ist, zu einer Freiheit ohne Illusionen. Und ich glaube, da strugglen ganz viele Menschen natürlich auch mit, das verstehe ich auch. Weil das kann natürlich auch belasten, wenn da irgendwo eine Antwort fehlt. Wir sind es so gewohnt, 1 + 1 = 2. Überall muss es Lösungen geben. Es kann nicht keine Lösung geben. Es muss immer irgendwo eine Begründung für alles geben. Und dass Menschen sich damit schwer tun, kann ich schon verstehen. Also man kann sagen, Arendt sagt, ohne Muße überhaupt kein Denken. Und Camus sagt, in der Leere zeigt sich das Absurde und damit aber eben auch unsere Freiheit. Also die eigentliche Freiheit, die aber nicht bestimmt ist, wie bei Sartre zum Beispiel. Bei Sartre sagt ja, der Mensch ist, wie bei Heidegger auch, das benutzen die beide, dieses Wort, geworfen, nicht wahr? In die Freiheit sozusagen geworfen. Es gibt keine Alternative zur Freiheit. Wir sind zur Freiheit verdammt. Der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Und dann wird Freiheit fatalistisch. Weil jetzt ist sie absolut gesetzt. Und damit gibt es gar keine Freiheit mehr. Wenn du die Freiheit als absolut setzt. Wenn du zur Freiheit verdammt bist, bist du ja nicht frei. Das ist ja Unsinn. Nicht wahr? Also da war Camus sehr viel freier als Sartre. Aber Camus war halt eben auch ein echter Weltbürger, nicht? Sartre ist sein Leben lang Franzose geblieben. Das ist nicht von mir, das ist von Hannah Arendt. So. Recht hat sie. Ja. Also für Hannah Arendt war das ganz wichtig, dieses Denken. Denken ist gefährlich, aber Denken ist eben auch wichtig. Nur so kannst du ja auch wieder mit anderen Menschen dich austauschen und so weiter und so fort. Du brauchst ja irgendwie, du musst da zu irgendwelchen Erkenntnissen kommen, sonst kannst du dich ja auch mit anderen Menschen gar nicht austauschen, im politischen und auch nicht in irgendwelchen Kontexten. Wir kommen noch dazu, weil Kommunikation wird in diesem Jahr noch wichtig werden, weil wir uns mit Habermas beschäftigen werden, natürlich wie so viele und so auch wir. Also insofern brauchst du diese Muße einfach. Du brauchst Zeit für dich, für die Reflexion. Also es ist auch wichtig, sozusagen Zeit verstreichen lassen zu können, ohne irgendetwas zu bauen oder irgendwas an irgendetwas rumzutüdeln oder keine Ahnung was zu tun. Man muss nicht immer in der Welt der Phänomena rumarbeiten. Man kann sich auch mal ganz einfach der Welt der Noumena hingeben und sich seinen Gedanken hingeben und des Denkens widmen. Nicht wahr? Das ist wichtig. Und dazu brauchen wir zwei Dinge. Faulheit, nicht wahr? Ja, um es jetzt mal wirklich, es ist ja wirklich so. Und Langeweile. Ohne Faulheit und Langeweile kein Denken. Um das mal mit modernen Worten zu belegen. Also das ist auch einer der Probleme unserer modernen Gesellschaft, dass wir diese Zeit nicht mehr haben.
Ja.
Nicht?
Ja, wir füllen alles mit Tätigkeit und sei es nur scrollen. Ja.
Ja.
Wirklich problematisch.
Ist tatsächlich so. Das ist nicht gut.
Jetzt haben wir das Problem aufgemacht. Wie kommen wir denn da raus? Hast du einen guten Tipp, wie man mehr Muße in sein Leben holt?
Ja gut, da bin ich natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel.
Weil du das wahrscheinlich ausreichend tust.
Ja, genau. Weil man nur so überhaupt auch sich mit Philosophie beschäftigen kann. Man muss das schon machen. Man muss sich diese Zeit schlicht nehmen. Egal von welchen Sachen überhaupt. Und ich weiß, dass das einige Leute echt schwer haben. Und ich weiß auch, dass das in der heutigen Zeit schwer ist. Das ist ja einer der Gründe, warum wir so wenig Menschen haben, die tiefergehende Gedanken haben heutzutage und wir ihnen auch gar nicht mehr zuhören können, weil wir gar keine Zeit mehr haben. Denn das kommt ja auch noch dazu. Das eine ist die Zeit zum Denken, aber das andere ist ja auch den Leuten beim Denken zuhören. Das ist ja auch schon eine Zeit, die du wieder brauchst und nicht mehr hast. Wer hat denn heute noch Zeit, sagen wir jetzt mal als Beispiel, sich irgendwie einen 2-, 3-, 4-stündigen Podcast über irgendwas anzuhören? Oder die Muße.
Lustig, weil das wird ja erstaunlicherweise dann doch noch gemacht. Aber dann halt, während wir irgendeinen Zweck erfüllen.
Genau.
Beim Putzen, beim Autofahren, beim, ne? Und nicht wirklich, wo man wirklich dann frei auch mit dabei denken kann.
Ja, aber das meine ich ja. Sonst denkst du ja wieder nicht, sonst konsumierst du das ja wieder nur.
Stimmt, ja.
So. Das ist ja das. Das Entscheidende ist, dass Menschen wieder lernen müssen, Löcher in die Luft zu gucken. Wirklich.
Ja, einfach mal Handy zu Hause lassen, spazieren gehen.
Zum Beispiel, nicht wahr? Oder einfach an die Wand gucken.
Ja.
Dann kommt man schon von alleine auf allen möglichen Quatsch und denkt über Dinge nach. Aber das fällt uns schwer heutzutage. Es fällt uns schwer, weil wir von morgens bis abends beballert werden mit bunten Farben und mit Quietschgeräuschen und mit ganz vielen Memes und alles ist ganz aufregend und wir müssen uns über alles empören und was weiß ich, was nicht alles. Und davon abzulassen ist auch schwer. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das Phone einfach mal zur Seite zu legen.
Das Angebot ist riesig.
Ja, ne? Ist so.
Alles wird gestreamt, alles ist immer verfügbar.
Genau.
Überall Werbung, die einen anschreit, auch wenn man das nicht möchte.
Mhm. Richtig. Also, ja. Richtig. Ja. Also die Griechen haben gut reden.
Stimmt. Ja, es ist lustig, dass sie sich ja auch über ähnliche Dinge eigentlich aufgeregt haben. Ne? Über Menschen, die immer nur Zeug erledigen müssen und die viel zu geschäftig sind,
ja,
und nicht mehr nachdenken. Und man aus heutiger Sicht denkt man sich, wie soll denn das gehen? Die hatten doch überhaupt nicht alles zur Verfügung. Aber
ja, man muss natürlich.
Da war das schon das gleiche menschliche Hirn, ne? Mit seinen Tendenzen.
Fairerweise muss man aber natürlich dazu sagen, dass sie schon auch Menschen hatten, die das gemacht haben, was sie nicht machen mussten und dann dafür die Zeit hatten, das zu tun, was sie getan haben. Weil Sklaven gab es ja nun mal auch, ne? Und die haben dann die Tätigkeiten gemacht, die dann normalerweise eben die ganzen Aristotelesse und wie sie da alle heißen, eben nicht machen mussten und dafür Zeit zum Denken hatten. Ne? Mhm. Das muss man auch mal ehrlich sagen.
Ja.
Das gehört zur Wahrheit.
Da haben wir vielleicht einen großen Unterschied, weil ich würde sagen, heute gibt es auch noch viele Menschen, die absolut wohlhabend genug sind, um sich die Zeit zu nehmen.
Es aber trotzdem nicht tun.
Es trotzdem nicht tun, ja.
Ja. Also. Das aber trotzdem nicht tun. Aber gut, natürlich, es gab damals halt auch viel weniger Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Mit allem möglichen Quatsch. Und das Internet ist voll von Unsinn. Wirklich. Man muss es einfach mal so sagen. Es gibt im Internet hundertprozentig mehr Unsinn als sinnvolle Dinge. Da bin ich mittlerweile überzeugt.
Es ist schön, dass du noch das Internet erwähnst, denn es gibt auch ein kleines Revival aktuell des in Anführungsstrichen alten Internets, das meiner Jugend sozusagen, der Nullerjahre, der kreativen Websites, die alle anders aussehen und merkwürdige Funktionen haben. Es gibt die da draußen noch, falls ihr das auch vermisst. Man findet die wieder oder noch, vielleicht teilweise sind die ja auch gar nicht weggegangen, sondern einfach, sie sind dann einfach nicht mehr bei Facebook, Instagram und TikTok irgendwie aufgeschlagen, sondern sie haben einfach weiter das gemacht, was sie immer gemacht haben. Und da kann man durchaus auch seine Muße verbringen. Ne? Also wirklich dieses klassische im Internet surfen, das haben wir ja nicht mehr. Wir haben irgendwie scrollen und uns vorbeten lassen, was wir jetzt irgendwie zu denken haben. Aber einfach mal einem Link nach dem nächsten folgen. Ich finde, auch das ist ein Teil von Muße, oder kann es sein, wenn man wirklich einfach dem eigenen Sinn hinterhergeht und nicht den Vorgaben, irgendwie welche Werbung man jetzt als nächstes klicken soll oder wo man seine Aufmerksamkeit hinpacken soll, sondern einfach nur Interesse. Das bringt einen auch an interessante Orte.
Ja, und
interessante Gedanken.
Auf jeden Fall. Und das, was wir so, oder was man macht, wenn man Instagram hat oder TikTok oder sonst was, das würde ja für Camus schon wieder philosophischer Selbstmord sein.
Ja, ja, viel zu viel vorgedacht.
Ja, genau.
Alle Emotionen werden einem vorgekaut, was man denken und fühlen soll, worüber man sich empören soll. Nee.
Also,
gleich weglaufen.
Gleich weglaufen, genau. Und Kierkegaard würde sagen, dann ist man nicht mehr ein Selbst.
Ja.
Ne? Da hat er auch wieder recht. Wo das ja auch alles herkommt, vergessen wir immer ganz oft, dass Kierkegaard ein unheimlich wichtiger Typ auch war. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Und manche Leute finden natürlich ihre Freiheit und ihre Muße auch in der Religion, egal ob nun im Christentum oder im Judentum oder sonst wo, da völlig egal. Auch das ist natürlich auch okay. Ne? Auch da kann man natürlich Muße finden. Andere Leute wiederum finden das in der Meditation oder was weiß ich wo nicht alles. Mhm. Das ist auch alles legitim und legit. Also kann man alles machen. Ich will da gar nicht irgendwie Menschen ausschließen oder sagen, bloß weil die das anders sehen als ich oder anders machen als ich, sind die irgendwie doof oder so. Überhaupt nicht. Wenn das euer Weg ist, hey, feel free. Happy days. Ne? Ist genauso in Ordnung. Wenn ihr diese Lehre nicht haben mögt, also die von Camus sozusagen, und dafür aber trotzdem eure Freiheit findet in eurer Religion, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist es auch okay. Kann man auch machen. Ne? Camus hat ja gesagt, lass die Christen Christen sein zum Beispiel. Hat er auch wieder recht. Man darf ja nie vergessen, es gibt ja überall tolle Menschen. Und es gibt, das soll man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ne? Egal wo, fast auf jeden Fall egal wo. Es gibt tolle religiöse Menschen einfach und es gibt tolle AtheistInnen, aber es gibt auf beiden Seiten auch voll die schlimmen Menschen. Also das hat mit Atheismus und religiös immer relativ wenig zu tun. Ich will damit nur sagen, wo man die Freiheit findet, wo man die Muße findet, wo man die Lehre findet, ist am Ende egal. Hauptsache man nimmt sich die Zeit mal wieder und denkt mal über Dinge nach. Ne? Und da ist auch der Ort egal. Also wenn ihr dafür eine Kirche braucht, ist das auch in Ordnung. Why not?
Ja. Ne?
Warum nicht? Und in diesem Sinne würde ich sagen, nach so viel Lehre und nach so viel Muße kommen wir mal zur nächsten Muße und leeren Gläser. Delling wäre stolz auf mich. Und würde sagen, Bier?
Bier.
Bier. Wir haben es zu tun mit einem Barre. Das heißt, wir sind wieder in Jennys Heimat.
Genau. In der Wahlheimat in Lübbecke.
Genau. Dort gibt es eine Familienbrauerei, das Ganze ist in Ostwestfalen und die wurde 1842 von einem gewissen Ernst Johann Barre gegründet und wird heute eben in sechster Generation geführt. Ganz viele Brauereien werden in sechster Generation geführt, das ist echt interessant. Gilt übrigens als eine der ältesten Privatbrauereien, jetzt Achtung nur für dich, Norddeutschlands. ja, in Lübbecke wird bis heute einmal pro Woche, glaube ich, mit Hilfe von Pferden ausgeliefert. Außerdem befinden sich im Brauereimuseum noch eine der ältesten noch gefüllten Bierflaschen Deutschlands, nämlich aus dem 19. Jahrhundert. Und was wir heute verkosten, also dieses 1842, ist ein Kellerbier. Das ist ein sehr alter deutscher Bierstil, der ursprünglich direkt aus dem Lagerkeller, wer hätte es gedacht, der Brauerei ausgeschenkt wurde. Das heißt, es ist auch unfiltriert natürlich. Ne? Das also im kühlen Keller reifte und dementsprechend auch von direkt da ausgeschenkt wurde und dementsprechend auch nichts mit rumgefiltert und so. Deswegen ist auch ein bisschen trübe. Wir haben es mit 11,6 Grad Plato zu tun, wir haben es mit 4,8 Alkoholvolumenprozenten zu tun und mit einer Hopfenbittere von 23. Dickes Lob an die Barre Brauerei, die das endlich mal alles dazu schreibt.
Ja, sehr gut.
Also wirklich, gut gemacht. So, jetzt gießen wir das Ganze mal ein hier. Wir haben es nämlich zu tun mit Brauwasser, Gerstenmalz. Und zwar, das Gerstenmalz besteht aus drei verschiedenen Malzen, aus Pilsnermalz, Münchnermalz und Röstmalz. Wir haben es mit zweierlei Hopfen zu tun, mit einer Art von Hopfen, nämlich Spalter Select. Und mit Hefe, genau. Ja, Schaum ist da, aber ist schnell auch wieder weg, würde ich mal sagen. So, trüb ist es. Klar, Hefe. Und ja, was ist denn das für eine Farbe?
Bernstein?
Ja, so dunkler, trüber Bernstein. Nicht dunkel, aber ja. Trüber Bernstein. Nee. Ja. Verrichten wir das Ganze mal, nicht?
Oh ja. Oh, sehr malzig. Sehr brotig auf jeden Fall.
Aber auch fruchtig.
Ich suche noch den Hopfen. Also es hat so ein bisschen was von Kräuterwiese.
Ja, der ist ja auch nur 23 Hopfenbittere. Das ist ja zum Vergleich, Flensburger hat 38.
Huch, ja.
Das ist schon sehr mild. Da steht doch auch auf der Flasche drauf mild, nein?
Stimmt, ja.
Ja, genau. Naturtrübes Kellerbier mild steht da. Mir gefällt schon wieder das Label oder das wie heißt es, dieses, was da drauf geklebt ist, wie heißt denn das?
Ja, Label passt schon.
Ja, ne? Sieht schick aus.
Das Etikett. Dieses,
ja, Etikett, genau, dieses auf alt gemachte Papier sozusagen mit dem, das gefällt mir ganz gut mit dieser grünen Schrift drauf. Grün-Weiß ja sowieso immer gut.
Als wäre daran, Auf jeden Fall. Ich finde es schön, wie sie das kombinieren, weil es sieht schon irgendwie modern aus, aber ja, dann stimmt. Halt trotzdem irgendwie traditionell. Ne? Also
absolut.
Die Schriftart macht es vielleicht irgendwie modern. Ja. Das ist nett. Gut gestaltet.
Es ist wirklich. Ist leicht säuerlich. Mhm. Das hat es so ein bisschen mit Dithmarsche und Einbecker gemeinsam. Ja, aber ansonsten sehr mild.
Ja, da bleibt nichts, da müssen wir probieren.
Ja, das müssen wir. Und in diesem Sinne, Prost!
Prost.
Oh, sehr weich.
Sehr weich, sehr, wird richtig dick honigsüß, ne? Mhm. So.
Ja, sehr schön. Ja,
und dadurch auch sehr rund und ist vollmundig das Wort? Ja, vollmundig. So. Mhm. Ach, das füllt wirklich auch den Mund. Oh, das gefällt mir. Diese Cremigkeit finde ich ja immer toll, wenn man das hinbekommt. Hm.
Nicht so fruchtig wie das, was wir letzte Woche probiert haben von Bolton, genau. Also das hatten wir ja ein helles probiert. Das war fruchtiger, ein bisschen süßer an der Zungenspitze. Dieses ist etwas bisschen breiter dafür. Nicht so schlank wie das Bolton.
Ich finde es schön, wie ausgeglichen das ist. Es ist und auch süffig, finde ich, trotz dieser vielen Süße.
Das ist es definitiv.
Das ist sehr, sehr angenehm.
Das ist es definitiv.
Das ist so ein Bier, das kann ich mir vorstellen, wenn man mal so richtig lange die halbe Nacht im Biergarten noch sitzt und sich verquatscht, dann kann man hiervon auf jeden Fall das ein oder andere
hintereinander rein. Oh, da ist aber eine Menge Hefe drin, das kann schwer werden.
Ja, das merkt man dann hinterher. Aber es ist so angenehm, das ist wirklich, das kann
ja,
das man, glaube
ich. Ja,
das ist
es auch. Ich überlege gerade, was man dazu so essen kann.
Boah, eigentlich alles, ehrlich gesagt. Also auf jeden Fall so moderne Küche, ne? Die klassischen Burger und was man so überall kriegt. Mhm. Das passt auf jeden Fall.
Ja.
Oder auch einfach so ein, also ich meine, jetzt sind wir gerade im Frühling, ne? Einfach mal so einen dicken Salat mit Zeug.
Ja.
Ganz viel durcheinander. Auf jeden Fall irgendwas mit verschiedenen Geschmäckern, würde ich sagen.
Mhm.
So was ganz Deftiges oder ganz Süßes, da würde ich vielleicht andere Biere
nehmen. Ja, würde ich auch andere Biere nehmen, ja. Dafür ist es nicht herb genug und nicht dick, ja, was heißt nicht dick genug, aber nicht das hat zu wenig Ecken und Kanten dafür.
Ja, genau. Also hiermit kann man nicht irgendwie irgendwas ausgleichen oder irgendwie Balance schaffen, sondern das ist schon so sehr in Balance. Das geht eigentlich zu allem.
Ich bin aber sehr begeistert. Also hier wird ja wirklich alles gegeben, angegeben, was für ein Malz, was für ein Hopfen. Mhm. Das ist toll. Das liebe ich. Das ist wirklich ein dickes Lob an Barre. Da bin ich immer ganz begeistert von. Ich finde es schade, dass Flensburger das nicht macht und ich finde es auch schade, dass sie Hopfenextrakt nehmen, da bin ich auch kein Fan von. Egal, ob man das schmeckt oder nicht, ist mir völlig egal. Ich möchte das nicht. So. Schlimm. Und das hier, die machen das nicht und geben sogar an, welchen Hopfen. Und das ist alles sehr schön. Sehr vorbildlich. Ja, was machen wir nun damit?
Tja, also ich bin sehr, sehr angetan. Das ist wirklich sehr, sehr lecker.
Mhm.
Und es schmeckt auch wirklich. Also einfach nach einem handwerklich richtig, richtig guten Bier.
Finde ich auch.
Bodenständig, eckt nicht an, aber richtig, richtig gut gemacht.
Ja.
Deswegen möchte ich ihm ehrlich gesagt eine 6 geben. Also 6 von 7.
Also 6 ist mir ein bisschen viel, aber 5 auf jeden Fall. Mhm. Bei einer 5 bin ich auch. Und nochmal ein ganz großes Lob wegen der Daten, wegen der Transparenz. Das ist wirklich eine tolle Sache. Das ist super, richtig gut. Also wir haben probiert von der Privatbrauerei Ernst Barre das Keller 1842 und es gab von Jenny 6 Punkte und es gab von mir 5 Punkte. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch in der nächsten Sendung wieder Musik, ein philosophisches Thema und Bier.
So ist das. Wir hören nächste Woche Soft Machine mit 13 und Isabel Pine mit Fables. Mhm. Dann reden wir noch über Technik und Mensch und wir verkosten ein Uralt von Bolton.
Oh, das wird spannend. Also
wieder zurück bei Bolton.
Ja. Ja. Das wird auch spannend. Sehr schön. In diesem Sinne, ihr liked uns und teilt uns, wo man uns so liken und teilen kann. Ne, man kann das bei Blue Sky machen, man kann das bei Mastodon machen, da kann man uns schön teilen. Man kann uns Sternchen geben bei Spotify und bei Apple Podcast. Das kann man alles tun. Oder bei Deezer, glaube ich, auch. Da sind wir auch. Mhm. Man kann uns auf unserer Homepage kommentieren. Man kann uns bei Spotify kommentieren. Man kann uns auch bei Apple kommentieren. Oder bei Blue Sky und Mastodon kann man uns natürlich auch kommentieren. Wo man uns nicht kommentieren kann, sind all die ganzen anderen Sachen. Da sind wir nämlich nicht. Aus guten Gründen, wie wir finden. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.